So, und damit ganz herzlich willkommen zur 17. Folge des Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport1. Wir sind heute in kleiner Runde zusammen. Ungewöhnlich, dass nicht Tobi Schäfer die Runde eröffnet. Der fehlt heute gelb gesperrt.
Und wir sitzen eigentlich gar keinen Meter Mindestabstand auseinander,
ja, muss man auch ganz klar sagen. Das ist heute ein bisschen komisch hier in kleiner Runde. Und mit technischem Besteck, iPhones liegen hier, iPads, Markus Höhner ist da.
Und wir sind in Gottes grüne Wiese zurück.
Genau, die haben die Pforten dennoch geöffnet, trotz Coronavirus. Und wir wollen sprechen über das vielleicht wichtigste Thema, was Deutschland
beschäftigt. Gibt es Themen?
Es gibt Themen. Die Welt, würde ich sagen, beschäftigt.
Welt, ne? Ja, genau, die Welt.
Also ich finde es eher erstmal Wahnsinn, wie man jetzt sieht, wie unsere hochtechnisierte Welt eigentlich innerhalb von gefühlt 4 Wochen am Abgrund wandelt, obwohl ich diese Panikmache wirklich ekelhaft finde. Was ja nur festzustehen scheint, ist, dass es für die älteren und vorinfizierten Menschen bei uns ein größeres Risiko ist als eine normale Grippe. Ich könnte kotzen, wenn ich sehe, dass irgendwelche 40-Jährige mit 8 Lagen Toilettenpapier irgendwo rausfinden. Das finde ich asozial und zeigt die hässliche Fratze der Menschheit. Aber ich finde auch, wie jetzt manche so tun, als wenn der Abbruch einer Sportsaison oder ein Geisterspiel das Ende der Menschheit wäre, das irritiert mich schon nachhaltig. Denn wenn alleine dadurch nur ein paar Leben gerettet werden können, dass es sich eben übrigens nicht so schnell bis Mai ausbreitet, dann bin ich dafür, dass es mit Geisterspielen fortgesetzt wird.
Und Veggi, so populistisch das ist, damit ist es auch keine Panikmache, sondern es ist ja eine sachliche, unter Medizinern abgesprochene und beratene Strategie, einfach die Weiterentwicklung, es wird eine Weiterentwicklung geben, es wird deutlich mehr Infizierte geben, aber zu verlangsamen. Und wenn du das über solche Massenevents regulieren kannst, dann finde ich, ist es definitiv keine Panikmache, sondern eine ganz sachliche Begutachtung. Ich finde, Max Eberl hat da was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, die Gesellschaft steht in diesem Falle über dem Sport. Und der Leiter des Robert-Koch-Instituts hat auch gesagt, Leute, es gibt dann auch Schlimmeres, als mal nicht zu einem Fußballspiel gehen zu dürfen oder zu können. Und ich finde, das ist absolut richtig.
Ich finde vor allem die Entwicklung irgendwie dramatisch. Wir haben letzte Woche Sonntag noch über Plakate gesprochen in der Liga oder generell im Fußball Deutschland. Und jetzt haben wir Donnerstagmittag und wir reden vielleicht davon, dass alle Sportwettbewerbe abgebrochen werden müssen. Also das ist schon eine krasse Entwicklung.
Ich finde, was mir ein bisschen auf die Nerven geht, ist, wenn du jetzt mal so querliest in den sozialen Netzwerken, dieses Politiker-Bashing oder so, wenn ich unsere Kanzlerin sehe und den Gesundheitsminister und die wissen doch alle nicht, da sage ich nur mal ganz klar, das ist eine neuartige Krankheit und da steht auch keiner, der sagt, ich habe es erfunden und ich weiß, wie es zu bekämpfen ist, sondern die tasten sich ja auch ran. Und immer nur über alles meckern, das geht mir wirklich auf den Sack, muss ich auch mal ganz klar sagen.
Gebe ich dir auch völlig recht. Das war damals übrigens de Maizière beim Länderspiel, als man mit dem Terroranschlag rechnete in Hannover. Ich war selber bei dem Spiel, den haben sie in die Pfanne gehauen, weil er praktisch nur sagen wollte, Leute, natürlich haben wir gedacht, da ist was Schlimmes im Gange. Wir haben die SEKs da hin und her rasen sehen. Ich habe gemerkt, die wollten uns beschützen, auch wenn es am Ende ein Fehlalarm war. Aber für die ist es manchmal auch Neuland. Und Spahn ist natürlich beraten von den Top-Medizinern dieses Landes. Und der ist mit Sicherheit klüger als du und ich.
Wahrscheinlich, ja.
Jo, jetzt sind wir in der dritten Liga.
Nur noch eine Sache. Ja. So. Wir sprechen natürlich über die dritte Liga, aber wir haben jetzt so einen Präzedenzfall des Erlebten mit diesem Geisterspiel. Gladbach gegen Köln. Das war jetzt eben das erste Geisterspiel. Wir haben es jetzt alle erlebt.
Genau, wir haben es alle gestern Abend geguckt, gehe ich davon aus.
Das ist übrigens, finde ich auch, übrigens eine bizarre Situation, dass wir nicht ins Stadion gehen, aber die Kneipen gerammelt voll waren gestern. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
Warst du in der Kneipe?
Ich war in der Kneipe. Und aber der eine wollte lieber nach Hause, weil es einfach ihm zu laut war. Er wollte das Spiel in Ruhe gucken. Wir sind deshalb nach einer halben Stunde gegangen. Aber ich glaube, wenn du mit 50, 60 Leute in so einem engen Laden bist, dann ist natürlich das Infektionsrisiko trotzdem auch groß. Aber du wirst es natürlich... Oder du machst es wie in Italien. Da sind ja mittlerweile alle Kneipen, alle Restaurants geschlossen. Das ist natürlich aber auch brutal für die Leute, die eine eigene Kneipe haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also das hat auch wirtschaftliche Totalschäden für manche Menschen zur Folge.
Total. Und global, siehe Grenzen in die USA. Was meinst du, wie das Wirtschaftsleben jetzt stagniert? Ja. Und es gibt ja schon Soforthilfe für die EU, ohne Frage. Nur, wenn man das gestrige Ding nimmt, ich habe heute auch für Sport1.de einen Kommentar geschrieben in Absprache mit den Jungs. Ich finde mal ganz ehrlich, ich fand gestern das Spiel auf einem Niveau, dass ich sage, also so einen großen Unterschied zum normalen Spielniveau habe ich nicht gesehen. Es war ein gutes Spiel, es war alles erträglich. Und wenn wir jetzt wieder den Eberl nehmen, Gesellschaft steht in diesem Falle über Sport. Und ich habe das Spiel gestern gesehen. Die Fans, die wir noch sehr kritisch auch gesehen haben mit all ihren Aktionen, was du gerade meinst, das letztes Wochenende, haben sich auch in der Summe mega verhalten. Da hat es keinen Zirkus vorm Stadion gegeben. Und ich finde, das ist auch bis hierhin, wenn es keine Absagen gibt, eine tolle Gelegenheit. Die Mannschaften nehmen es an, der Schiri macht mit, die Fans machen mit, weil es nicht anders geht. Wir haben das alle anders gewollt, aber das gestrige Spiel ist für mich ein Beleg, dass wir das auch miteinander geregelt kriegen können. Es sei denn, es kommen jetzt noch schwierigere Phasen.
Das zeigt auch mal wieder, dass wenn wir müssen, können wir auch alle zusammenstehen. Ne? So
ein Stück weit. Total.
Ich muss aber trotzdem sagen, dass die ersten 15 Minuten gestern beim Spiel schon sehr, sehr skurril waren. Und irgendwie glaube ich auch, dass die Mannschaften davon sehr beeindruckt waren, von der Geisterstimmung im Stadion. Da gab es ja in den ersten 10 Minuten überhaupt keinen Foul. Also überhaupt keine Härte im Spiel, überhaupt keine Torchance und dann nach und nach und in der Schlussphase vor allem hat sich's ja dann.
Also was entwickelt. Mir so aufgefallen ist, wir haben es mit 5 Leuten dann nachher zusammengeguckt, dass du auch gar nicht so gebannt am Fernseher bist, weil du durch die Geräuschkulisse zum Beispiel auch merkst, oh, da passiert gerade was. Energie springt ja in einem Fußballspiel oft auch von den Fans in der Aufholjagd runter. Also der FC macht zum Beispiel das 1-2, war dann auch die bessere Mannschaft in der Schlussphase. Wenn du dann vor deinem Gästeblock spielst, dann kommt ja auch nochmal was zurück. Ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist und ich glaube im Übrigen auch. Es gibt eigentlich ja im Moment nur die 2 Möglichkeiten. Entweder du brichst alles ab. Die Saison, ich finde es richtig, dass wenn man jetzt sagt, wir haben eine Liga, dann müssen jetzt alle Spiele unter Geister spielen. Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft permanent zu Hause noch Fans hat und die andere nicht. Das fände ich unfair, weil es ist jetzt eh schon sportlich ein bisschen unfairer. Es gibt Mannschaften, die haben in einer Liga noch ein Heimspiel normalerweise mehr und hatten in der Hinrunde ein Auswärtsspiel mehr. Dieser Vorteil ist jetzt auch weg. Also der Wettbewerb wird sich schon auf jeden Fall ändern, glaube ich.
Und da hat es mich, anders als bei der dritten Liga, auch gewundert, dass die DFL kein Machtwort vorgibt, im Fall Union Berlin gegen Bayern, dass man sofort gesagt hat, Leute, aber wenn das 2-3 betrifft aufgrund der Länderentscheidungen, dann muss das eine kollektive Regel für die Liga sein im Sinne des sportlichen Wettbewerbs. Und das hat die dritte Liga für mich jetzt erstmal sehr konsequent entschieden für die nächsten 2 Spieltage. Egal, was wir machen das alle gemeinsam.
Genau, das Bild, was die dritte Liga nach außen abgegeben hat, fand ich auch irgendwie sehr, sehr clean und sehr einheitlich und das hat mich erstmal gefreut, war ich erstmal sehr überrascht darüber. Wobei man ja heute liest im Kicker, dass manche Vereine sogar vorgeschlagen haben, die Saison sofort zu beenden, also 2 Vereine sollen das gewesen sein.
Ich tippe mal Jena und Groß-Asbach.
Den Leistungen zufolge ja. Ja, aber auch viele, die für Geisterspiele gestimmt haben, das sind ja dann wahrscheinlich die Vereine, die gesagt haben, ja gut, Fans, weiß ich nicht, Groß-Asbach zum Beispiel auch, die sind jetzt nicht so abhängig von den Fans bei Heimspielen, anders als Magdeburg oder Rostock oder Lautern.
Das ist ja genau das Problem. Ich glaube, dass in der dritten Liga im Gegensatz zur ersten und zweiten Liga die finanzielle Abhängigkeit, das siehst du ja auch im Eishockey, deshalb wurde es ja, glaube ich, abgesagt, weil man da sagt, wir können den Spielbetrieb nicht aufrechterhalten, wenn wir keine Zuschauereinnahmen haben. Ja. Wobei, da muss ich wirklich auch nur mal kurzer Exkurs zum Eishockey. Die haben 52 Spiele gespielt. Also, dass Red Bull München praktisch im Vorhinein sagt, wir verzichten auf so einen Titel, finde ich schon von dem Verein, der ja auch oft gebasht wird, finde ich das schon groß, weil die haben 52 Mal gegeneinander gespielt, wären die jetzt zum Meister erklärt worden, hätte ich sportlich damit leben können. Das nur mal aus der Sicht. Es war eine ganze Saison. Und das Zweite ist, du musst natürlich jetzt schon sehen, wenn wir über Spielab- oder Saisonabbrüche reden, weil vielleicht auch 2 oder 3 Spieler in einer Mannschaft Corona haben und 2 Wochen nicht spielen können, dann musst du sagen, darf niemand dadurch benachteiligt werden, sondern du musst eher darüber nachdenken, ob du Ligen aufstockst. Also der Arminia Bielefeld kann jetzt mit 7 Punkten Vorsprung auf den dritten nicht dafür bestraft werden, wenn die Saison abgebrochen wird. Dann müsste die erste Liga meiner Meinung nach zum Beispiel auf 20 Vereine hochgestockt werden. Oder 21, damit der HSV auch noch hochkommt.
Es sei denn, es sei denn, du findest den Deal, dass du sagst, ja, genauso ist es eine sportliche Gerechtigkeit. Aber das hinkt schon, dass du einfach sagst, wer jetzt auf 18 und 17 steht, der ist weg. Aber das kannst du auch wieder nicht machen, weil dann werden alle sagen, Moment, ich hatte doch so und so viel
Chance. Leichteres Restprogramm oder sowas.
Wahrscheinlich, ne? Ist das dann die einzige Option. Ja. Und im Eishockey ist ja auch nochmal die Geschichte, wie auch in der dritten Liga, du musst ja deine Miete, Pacht fürs Stadion bezahlen. Und im Eishockey, wenn du 3-mal Miete zahlst, aber 3-mal im Gegenzug keine Zuschauereinnahmen, genau, hast, das kann dann schon wirtschaftlich schlimm sein und ich glaube, so ist es bei der dritten Liga auch.
Ja, glaubt ihr denn, dass am Ende abgebrochen wird die Saison?
Also ich fand das interessant, was du eben draußen vor der Tür gesagt hast. Das hätte ich mir bis vorgestern in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können, aber es ist so eine Eigendynamik gekommen. Erst hat Eishockey die Saison abgesagt, da haben wahrscheinlich viele gedacht, oh, das machen manche Sportarten, die NBA unterbricht ihre Saison, auch ein Marktführer. So, und jetzt fangen ja schon alle an nachzudenken, Europameisterschaft vielleicht absagen oder verschieben. Und jetzt sind die Gedanken erstmal da, was man sich nicht vorstellen kann. Also ich halte es für völlig offen, ob eine Saison zu Ende gespielt wird, auch Champions League und sowas. Muss aber sagen, mir tun fast noch mehr die olympischen Sportler leid. Das sind Amateure, die 4 Jahre auf ein Ziel hin, und Tokio scheint jetzt auch in den Sternen zu stehen.
Ich glaube aber trotzdem, dass auch das nicht ausfallen wird, sondern dass du es dann wahrscheinlich irgendwie anders austrägst. Aber dahin zu trainieren ist natürlich dann nochmal ein anderes komplexes Thema. Aber wahrscheinlich, möglicherweise, denn wir müssen ja davon ausgehen, dass die Zahl der Infizierten steigt. Man orientiert sich ja an der chinesischen Kurve, die ja erfreulicherweise, was Neuerkrankungen angeht, stagniert. Aber wir sind später dran. Bei den Chinesen war alles früher. Und der Verlauf der Kurve ist bei uns im Moment identisch, wenn ich das als hier richtig wiedergebe, wie die chinesische, aber halt weiter steigend. Das heißt, es wird
aber mehr. Aber glaubst du jeder chinesischen Zahl? Es gibt auch Stimmen, die sagen, die Chinesen haben die jetzt frisiert, ja, weil ihre Wirtschaft so dermaßen am Boden ist. Deshalb müssen die alle wieder zum Arbeiten. Ich weiß es nicht. Also da bin ich auch kein Virologe.
Genau, ich auch nicht. Aber das kommt auch jetzt aus einer Medizinerquelle, der ich vertraue.
Aber lass uns doch mal konkret, Yannick. Also wir nehmen mal das Beispiel dritte Liga. Also wenn man mal meine Idee aufgreift, die beiden ersten, die wir jetzt haben, wer steht auf, also wenn wir jetzt abbrechen würden, weil in der dritten Liga ist das
auf jeden Fall noch. Oh, eins. Jubel in Mannheim.
Also Duisburg.
Ja, spielen wir es doch mal durch, genau. Duisburg auf 1, Mannheim auf
2. Die beiden steigen auf, die zweite Liga geht auf 20 Clubs,
wie auch die erste Liga. Ein Tor Vorsprung vor Unterhaching.
Das wäre natürlich mit Erscheinen des neuen Audiobeweis, Autokorsi in Mannheim.
Genau, genau. Und du darfst eigentlich keinen absteigen lassen aus deiner Liga und musst den Regionalliga-Vereinen, da ist natürlich auch die Frage, Regionalliga kann ja auch mit bis zu 1000 Leuten spielen, dann müssten eigentlich die Ersten aus der Regionalliga jetzt aufsteigen und es tritt Verl gegen Lok Leipzig oder was an um den genau, letzten Platz. Also genau, das wäre eine theoretische Spinnerei mal.
In der letzten Saison hätten wir ein Problem gehabt, Fortuna Köln hätte immer spielen können.
Genau, genau. Ja, die spielen ja jetzt auch zum Beispiel gegen Gladbach am Wochenende.
Ja, der war natürlich böse.
Natürlich würde das auch, das ist ja eine weitere Frage, wenn du jetzt wegen einem Tor zurück bist, hast aber zum Beispiel das Heimspiel noch auf Platz 3 ist Haching oder was?
Genau. Ja.
So, hast das Heimspiel vielleicht gegen Waldhof noch und würdest sagen, das ist doch eine gute Chance, denen vorbeizuziehen. Dann ist es natürlich, wenn du nach 27 Spieltagen abbrichst, ist das ja auch keine total saubere Lösung. Das ist ja ganz klar. Gibt es dann vielleicht sogar Klagen, dass einer sagt, ich habe doch alle Chancen gehabt, ich verklage den DFB, weil ich keine Liga höher spiele?
Darauf können sich alle einstellen, dass wenn es so kommen sollte, dass dann wahllos irgendwie gesagt wird, die ersten beiden gehen hoch, der dritte dann nicht. Und also darauf.
Denn das ist ja auch ein Unterschied zum Eishockey, weil alle Eishockey sagen, es gibt im deutschen Eishockey noch keinen Auf- und Abstieg. Deshalb ist es auch viel einfacher, so etwas abzusagen.
Es ist ohnehin, stelle ich mir nochmal die Frage, einfach sondieren, verschieben, ne? Inwieweit wäre das denn möglich? Es gehen ja auch alle davon aus, dass mit wärmen Temperaturen sich das Thema Virus relativiert oder erledigt. Wenn wir in den Juni reindenken, was spricht denn dagegen, die Saison zu vertagen?
Ich glaube, das Wichtigste, was jetzt erstmal passieren muss, dass die Leute bei der UEFA oder auch bei der FIFA sogar sich mal melden und mal in den Raum werfen, vielleicht können wir uns doch überlegen, die EM zu verschieben oder nächstes Jahr dieses FIFA-Turnier von Gianni Infantino, dass die sich mal bewegen, damit wir auch wieder oder wir in unserem, in Deutschland oder in diesem Ligenformat mehr Flexibilität reinbekommen könnten.
Also zwei Punkte. Erstens mal das, was du sagst. Alle sagen, ab Mai haben wir eine Pause bis September, aber wahrscheinlich geht es dann im September wieder los. Es gibt aber jetzt die Ersten noch, die sagen, selbst die Temperaturen werden den Virus nur bedingt stoppen, sondern es geht das ganze Jahr weiter. Also das nur einen, dazu habe ich jetzt auch einen gelesen, der wohl renommiert ist. Und das Zweite, die Frage ist ja, die FIFA als oberstes Dach und die UEFA, die müssen ja etwas vorgeben. Okay, wir verschieben zum Beispiel die Europameisterschaft ins nächste Jahr oder wir lassen sie ersatzlos ausfallen. Könnte man bei der Europameisterschaft vielleicht noch eher machen, weil nicht ein Gastgeberland alleine dran hängt.
Die Jubiläums-EM?
Ja, ich finde es auch brutal, auch für die Spieler und alle, überhaupt keine Frage. Nur wenn du das mal zumindest aufs nächste Jahr auf 21 verschieben würdest, würdest du ja dieses Zeitfenster ein bisschen ändern.
Genau,
denn ein
Zeitgewinn erst
einmal. Genau, aber die Frage ist ja auch, sagen wir mal die dritte Liga, ich glaube nicht, dass es bei den 2 Spieltagen bleibt. Ich glaube, dass noch 2 oder 3 kommen.
Ja, zumal das ja eine englische Woche ist. Wir haben ja eigentlich nur ein paar Tage gewonnen.
Ganz genau. So, also sagen wir mal, wir spielen nicht bis Mitte Mai, sondern wir spielen bis Mitte Juni. Aber die zweite Liga muss ja schon im Juli beginnen und kann auch nicht weiter nach hinten, weil dann würde die Europameisterschaft im Jahr 2021 warten und dann eventuell noch mit 20 Vereinen. Das ist ja dann auch eine Hatz durch den ganzen Terminkalender.
Das große Problem ist ja im Endeffekt dieses Relegationsspiel zwischen der zweiten und der dritten Liga, weil da verzahnen sich die beiden Ligen. Und wenn die dritte Liga bis Mitte Juni spielt und die zweite Liga dann vielleicht dann doch regulär zu Ende ist, das ist ja ein Riesennachteil für, ich würde fast sagen, für den Zweitligisten, wenn du zwei Wochen aus dem Wettbewerb draußen bist.
Ich glaube, keine Planungssicherheit, in welcher Liga spielst du. Das ist ja
also es wird auf jeden Fall wird's keine ideale Lösung geben. Aber Fakt ist auch, ich glaube, wenn es abgebrochen wird, und da deutet ja schon vieles auch drauf hin, dann wird es auf jeden Fall Aufstockungen, glaube ich, in der Teilnehmerzahl der einzelnen Ligen geben. Weil du aus Gerechtigkeitsgründen wirst du das Ding eher größer als kleiner machen.
Und was würde dann mit den beiden Letzten aus der dritten Liga passieren? Die blieben drin. Daher die Abbruchstimmen.
Es ist so oder so ein...
Vermutlich.
Mein Dozent an der Uni hat immer gesagt, History in the making, was wir ja gerade erleben. Ja,
definitiv. Und dann haben wir nächstes Jahr 24 Mannschaften in Liga 3.
Wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dem Arbeiten. Obwohl, dieses Wochenende haben wir ja frei, ne?
Haben wir
ja
frei, ganz genau.
das ist ja mal angenehm. Und sportlich gerecht ist es ja nicht, ne? Dass jemand, der so relativ abgeschlagen in der Tabelle ist, dann plötzlich wieder mit dabei ist. Der profitiert dann davon.
Ja, aber da kommen wieder die Worte von Max Eberl ins Spiel, was du eben gesagt hast, dass die Gesundheit der Bevölkerung oder die Gesellschaft generell steht einfach über dem Sport.
Ist einfach so. Es wird auf jeden Fall nicht für alle eine befriedigende und gerechte Lösung geben, das ist schon klar.
Ja. Gut. Das dazu. Wir sind gespannt, was am Montag entschieden wird da beim DFB, wie es weitergeht mit der dritten Liga.
Das betrifft ja dann schon wieder das Wochenende drauf.
Ne? Genau. Mhm. Und es betrifft ja uns selber auch. Also ich persönlich merke ja auch, man hängt so ein bisschen in der Luft. Man weiß jetzt nicht, fährt man nächste Woche nach Braunschweig?
Wobei man jetzt mal sagen muss, ohne ins Detail zu gehen, da haben wir natürlich bei Magenta einen überragenden Chef, wie der das regelt. Also das finde ich schon stark.
Absolut. Absolut.
Kann man nur unterstreichen, ja.
Und jetzt wollte ich doch mal nicht mit der Bahn fahren und am Dienstag als Fahrer fungieren, euch nach Kaiserslautern chauffieren und wieder zurück. Jetzt ist der Plan dahin.
Du und das Auto, das scheint, ich habe gerade gedacht, ob es hier kalt ist an der Wand, das scheint irgendwie keine gute Symbiose zu sein. Du fährst ja auch bei mir zum Beispiel oft nicht mit oder willst eigentlich nie bei mir mitfahren.
Ja, aber das einfach, weil das sind andere Risiken als dieser blöde Virus.
Meinst du Flensburg oder sowas zum
Beispiel? Nein, Überleben, da geht es ums nackte Überleben.
So, unabhängig von der ganzen Geschichte rund um Corona ist ja doch sehr viel passiert in der Liga. Also da gab's ja einige Meldungen. Angefangen, ich weiß gar nicht, wer zuerst. Ich glaube, Uerdingen war es, ne?
Ja. Ne, ich glaube, Sabine ist erst entlassen worden.
Genau, Sabine ist zuerst entlassen. Fangen wir mit Sabine an. Sabine ist entlassen worden.
Ich bin totaler Sabine-Fan, muss ich sagen. Ich finde ihn ein großartiger Trainer. Ich finde, er hat in Bielefeld gut gearbeitet. Ich finde auch, dass der in Ingolstadt aus dieser völligen, also die steigen von der ersten in die zweite Liga ab, steigen in die dritte Liga ab, in der Relegation kannst du ja gar nicht. Und dann hat er das eigentlich ja relativ gut aufgefangen. Und ich finde die Mannschaft jetzt auch nicht so überragend. Das ist übrigens, scheint mir bei vielen dieser Clubs ein ähnliches Symptom. Die denken alle so, boah, es fehlt die Übermannschaft, wir müssen dies Jahr hoch. Und eigentlich ist unsere Mannschaft so gut, das könnte klappen. Deshalb auch so viele Trainerauswürfe. Und jetzt zum dritten Mal Oral zu holen, also Entschuldigung, fantasieloser geht's nicht.
Ja, überhaupt das Trainer wiederkehren, das erlebst du ja so selten und jetzt passiert's gleich zweifach. Ne? Ich war vielmehr noch, als ich Krämer gedacht, der ist doch mit Ponomarev, da gab's doch einen riesen Urknall.
Das ist noch nicht mal ein Jahr her oder gerade
ein Jahr her. Direkt nach der Winterpause. Ne? Und der ist ja auch in der Situation gefeuert worden, wo er eigentlich noch sportlich gut dastand. Und nach diesem Urknall, dass die jetzt wieder zusammenfinden, oder da ist Stefan Effenberg das bindende Element, krass.
Ja, wahnwitzig. Also ich war auch total überrascht, vor allem weil sie, ich glaube Ende März hätte man sich fast noch vor Gericht gesehen, vor dem Arbeitsgericht, das haben sie dann doch außergerichtlich geeinigt. Schon sehr kurios, vor allem jetzt die Konstellation mit Reisinger, er war ja sein Co, jetzt habe ich gelesen, er wird auch wieder als Co zurückgestuft. Also Krämer ist der Chef, Reisinger der Co. Was passiert mit Steuernagel? Steuernagel muss ja eigentlich freiwillig diesen Club verlassen, um sein Gesicht zu wahren, weil im Endeffekt wissen wir ja alle, Steuernagel ist ja nur da, weil er den Trainerschein hat.
Ich finde es so, ich möchte auch nicht immer, es ist jetzt ganz leicht, auf Ponomarev einzuhauen. Das ist mir auch ein bisschen zu leicht, weil ich meine, dass es in Uerdingen überhaupt Fußball auf dem Niveau gibt, muss man ja sagen, hat ja auch mit ihm zu tun. So. Aber was mich so irritiert ist, das erinnert mich an dieses Spiel Risiko. Ich habe 65 Armeen in dem einen Land stehen und der andere hat 10. Und ich baller so lange rein, bis die 10 weg sind beim Spiel Risiko, damit ich dieses Land kriege. Also einfach nur higher and fire. Okay, das hat wieder nicht funktioniert, das nicht. Na, da hole ich den anderen, der war ja noch der wenigste Schlechte von denen. Also da steckt ja keine Struktur letztlich dahinter. Und das ist schon etwas, was mich irritiert. Das
ist ein sehr treffender Vergleich, muss ich sagen. Ich musste so lachen, weil wir das immer an Weihnachten spielen mit der Familie. Und es kommt genau immer zu dieser Situation, dass halt, weiß ich nicht, in Uso-Sibirsk oder sowas steht dann mein Bruder drin mit seinen 65 Armeen und schießt mich dann.
Wichtig ist immer, du musst Australien haben. Ja. Wenn du Australien hast, gewinnst du die Weltherrschaft.
Ich habe auch kurz überlegt, wir haben es auch im letzten Weihnachtsurlaub gespielt. Also ein Klassiker. Ja. Ja, ist das jetzt eine Effenberg-Entscheidung? So ist es nach außen irgendwie nicht transportiert, aber er ist ja eigentlich derjenige, der jetzt sportlich die Zukunft planen soll. Das schien mir jetzt in der Grundstruktur, bei Higher and Fire hat mir immer die sportliche Leitung, auch die sportliche Kompetenz in dem Verein gefehlt. Jetzt ist sie ja da, aber jetzt holt er genau den Trainer, der vorher schon da war.
Also ich war ja am Sonntag in Düsseldorf bei Uerdingen gegen Zwickau und mich hat schon sehr überrascht, wie die da aufgetreten sind. Als Zwickau in Führung gegangen ist, dachte ich mir, oh, okay, das könnte jetzt hier ganz düster ausgehen für den KFC, aber die haben eine richtig gute Reaktion gezeigt und ich glaube, das, was du eben schon angesprochen hast, die Liga merkt, in diesem Jahr könnten wir vielleicht mit, weiß ich nicht, 66 Punkten aufsteigen, vielleicht reichen auch 60, man weiß es ja nicht. Und jeder versucht auf Biegen und Brechen irgendwie diesen Aufstieg jetzt zu schaffen und deswegen, warum nicht mit Krämer, wenn es so gut funktioniert hat?
Jeder versucht das, bis auf Eintracht Braunschweig. Mir ging es am Montagabend, ich gucke ja Eintracht Braunschweig, ich mag sie ja alle, aber seitdem ich mich wegen Antwerpen so rausgelehnt habe, gucke ich ja mit zitternden Händen und Füßen Eintracht Braunschweig und Montag, das war echt perspektivisch für den Aufstieg nicht so hilfreich.
Das war der KFC Uerdingen in den schlechten Tagen.
Boah, also das war eine ordentliche Tracht Prügel und natürlich habe ich gedacht, so ich hänge halt jetzt an der These, dass ich Antwerpen für den coolen Trainer halte, der eine Mannschaft so prägt, dass sie hochgeht, das habe ich vor Monaten gesagt, dann lief es erst gar nicht, dann lief es besser, dann gab es jetzt zum Beispiel dieses 4-1 gegen Uerdingen, da habe ich auch gedacht, so das ist jetzt so ein Spiel, wo sie Schwung mitnehmen und dann so ein Spiel in Rostock, das war natürlich ein Drama.
Wisst ihr, was mich so ein bisschen irritiert, wenn ich so mal die Mannschaften durchgehe, also so bis Platz 10, wo ich sage, da könntest du damit sogar noch rechnen, dass die Aufstiegsambitionen haben. Also Duisburg behält die Ruhe, deshalb sind sie vielleicht auch Erster. Mannheim schafft es nicht, den Vertrag mit Rares und mit der Mannschaft zu verlängern. Irritiert mich total, ohne dass ich bei allem drin bin. Unterhaching scheint sich so langsam wieder den Rückrundenblues zu holen, nicht so dramatisch wie im Jahr vorher. Meppen ist stabil, Ingolstadt haben wir gerade darüber gesprochen. 60 hat die Turbulenzen schon hinter sich. Bayern darf nicht aufsteigen. Rostock kommt so von hinten. Über Antwerpen haben wir gerade geredet. Und die Würzburger Kickers, da schaffen sie es noch nicht mal, den Vertrag mit Chile zu verlängern. Das ist ja alles Irrsinn. Wenn du die ersten 10 Vereine durchgehst, hast du eigentlich nur das Gefühl, bei 2 ist Ruhe. Und das ist vielleicht in Duisburg und Meppen.
Nimm nur den 11 auch mit dazu. Uerdingen.
Ja, haben wir auch gerade drüber geredet. Ne? Und wenn wir dann sagen, also die kleinen Bayern und dann sind wir eigentlich schon dabei, dass du nicht oben stehst, weil du im Moment ruhig spielst und weil du vielleicht einfach eine durchdachte Personalpolitik hast, sondern jeder dreht durch, weil er denkt, boah, wenn wir jetzt noch einmal was ändern, das können die entscheidenden Punkte sein.
Ich glaube trotzdem, dass am Ende, also wenn das jetzt hier sportlich weitergehen sollte in 2-3 Wochen, dass die Mannschaften oben stehen werden, die am konstantesten gespielt haben und auch auf der Personalposition. Also sprich, ich glaube schon, dass Vereine wie Duisburg oder auch Haching, Metten, Würzburg, dass die am Ende oben stehen werden.
Die Löwen spielen jetzt zum Beispiel zu Hause gegen Duisburg eigentlich, also wäre jetzt das nächste Spiel gewesen. Was für ein wichtiges Spiel. Wenn das die Löwen gewinnen, sind die 2 Punkte hinter Duisburg. Das muss man sich mal vorstellen. Weil eigentlich hast du doch die ganze Zeit immer gedacht, die Löwen, naja gut, also irgendwie so Mittelfeld.
Ja, ne? Und da Kölner noch nicht verloren.
Mir fällt gerade ein, hast du die Duisburg-Karten mit dabei?
Die habe ich oben, ja.
Ich habe gestern noch mit dem gesimst und habe gesagt, ja, ich bringe die Duisburg-Karten mit am Wochenende. Ja, super, bringt
für Kölner hast du Karten, oder was?
Ja, für 60 gegen Duisburg, genau. Für einen Duisburg-Bekannten.
Habe ich.
Ja, super. Ist wichtig, dass du mir die gibst, dann kann ich ihm die geben.
Aber ich finde, wir waren ja am Wochenende alle zu... wir waren mit Team, aber wir beide waren ja zusammen am Betzenberg. Also dieses Spiel hat für mich echt ein bisschen gut illustriert, wie diese Liga eigentlich läuft. Ne? Also du denkst so, boah, Lautern hat jetzt in Waldhof einen Punkt geholt, so das Thema um Gary Ehrmann ein bisschen runtergekocht. Dann spielen die in der ersten Halbzeit okay, fangen eigentlich gut an. Dann hast du das sehr, das fand ich wirklich, das ist jetzt mal kein Spaß. Ich habe ja neben dir gestanden, wie du auch gesagt hast, wie diese Phasen, man merkte förmlich, wie Meppen besser ins Spiel reinkam. Dann machen die Lauterer nach der Pause dieses 3-1. Dann denkst du, okay, das ist jetzt echt ein Big Point. Auch im und nach dem 3-1 hattest du auch nicht mehr das Gefühl, dass Meppen jetzt, dass die dran sind, das zu machen. Aber als das 3-2 fiel, war ja die Panik im Stadion. Das war ja, also du hast ja nur drauf gewartet, bis das 3-3 fällt. Und das, jetzt guck dir das mal an. Lautern, also schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Und Meppen ist sogar unzufrieden über den Punkt auf dem Betzenberg. Das ist ja alles grotesk, was da im Moment los ist.
Erst nochmal zu Meppen konkret, habe ich erzählt, wir haben eine Fanin, auch beim Audiobeweis, die regelmäßig zuhört, immer mit dabei ist und die alles genau recherchiert. Ich hatte dieses Gefühl, das soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern es war einfach so und ich finde es selber lustig. Ich hatte diese Intuition, es steht 3-1 und ihr kennt die Spiele, wir waren teilweise oder gemeinsam immer da gegen Uerdingen, wo sie 2-0 hinten liegen und noch 3-2 gewinnen, gegen die zweite von Bayern liegen 3-1 hinten und gewinnen 5-3. Und die Geschichte erzähle ich nochmal kurz und die Fanin vom Audiobeweis hat geschrieben, der Satz endet 24 Sekunden, bevor das 2-3 fällt. Und tatsächlich kommen die wieder zurück. Und das ist aber auch so ein Stück, glaube ich, Mentalität. Da siehst du es wieder im Sport, ne? Weil das ist dann nicht toll, dass ich die Geschichte im Kopf habe, sondern die haben es im Kopf. Die wissen, pass mal auf, keine 10 Minuten mehr. Wir wissen, wie es geht, nochmal zurückzukommen. Und wenn wir eins machen, dann ist der Gegner verunsichert. Und das war schon Wahnsinn, weil die hatten ja auch noch die Option, theoretisch sogar noch das 4-3 zu machen. Mega Auftritt. Und was du mit den Phasen meinst, ich... So viel Fußball, wie wir gucken. Es gibt immer in Spielen ja verschiedene Momente. Aber ich finde, solche Schwankungen wie in der dritten Liga, jetzt auch über die Jahre, da ist es ganz extrem. Denn Kaiserslautern, das war wieder so ein Beleg, die Viertelstunde nach der Pause, die hatten ja 3 Riesendinger, die können das Spiel entscheiden. Sagt auch jeder Meppen-Fan, eigentlich müssen wir nach der Pause, ist das Ding entschieden. Und dann Lautern, die haben ja nicht nur die beiden Buden gemacht, sondern da hat der Pick noch eine. Der Starke läuft nochmal frei aufs Tor zu. Die können Haus hochführen. Und diese Schwankungen in den Spielen in sich finde ich schon extrem. War bei Zwickau ja auch wieder, Uerdingen-Zwickau. Genau. Da hast du es auch erlebt.
Genau, es war genau das Gleiche.
Habe ich so gehört, Riesenauftakt, ne? Die ersten 10 Minuten Zwickau, genau, bärenstark.
Wir haben auch vor dem Spiel überlegt, so, na, wie geht das hier heute aus? Viele waren dann so, ja klar, auswärtsig Zwickau. Ich war dann eher so, ja, Uerdingen zieht das heute mal. Aber es war schon so, nach dem 1-0 für Zwickau dachte ich mir so, boah, okay, dann wird es wohl doch wieder in die andere Richtung laufen. Aber dann hat der KFC echt eine gute Reaktion gezeigt, auch weil Osabe endlich mal seine Qualitäten gezeigt hat. Also der hat richtig gut gespielt. Unabhängig davon jetzt, wir haben ja jetzt einen Break. Wir haben ja immer davon gesprochen, wie wichtig so eine Winterpause auch mal sein kann für den Kopf. Das hätten wir ja eigentlich nicht gehabt. Das heißt, für Mannschaften wie Lautern zum Beispiel ist das, was ja gerade passiert, unabhängig davon, wie es jetzt weitergeht, erstmal gut, weil man so ein bisschen den Kopf frei bekommen kann und sagen kann, ey, wir können es erstmal davon komplett freimachen.
Auf der anderen Seite wärst du jetzt vielleicht mit diesem Erfolgserlebnis und gezittertes 3-2 gegen Meppen in diese Pause reingegangen. Da hättest du nochmal justieren können. Jetzt hast du dauernd im Hinterkopf, boah, wir haben schon wieder nicht gewonnen.
Ja, jetzt weiß in Magdeburg wird auch jetzt,
ja, das wird auch ein absolutes, ja, aber ich habe zum Beispiel auch Magdeburg gesehen, muss man natürlich auch sagen. Wir haben ja jeder so unser Steckenpferd. Du Braunschweig, du Magdeburg, ich Kaiserslautern. Wir kamen, also wo wir gesagt haben, die kommen da oben rein. Ich meine, ich habe Magdeburg am Freitagabend, Entschuldigung, in Duisburg gesehen. Das war ja sowas von blutleer in der ersten Halbzeit, weil wir ja auch über Motivationskünstler Wollitz gesprochen haben, wo ich dachte, sag mal, wisst ihr eigentlich nicht, wie viele Punkte ihr habt? Das war so, oh, wir spielen mal ein bisschen mit und dann nachher, also zwingend für eine Mannschaft, die eigentlich gut besetzt ist, null.
Auch erschreckend. Und das nach einem 6-2, wo man gedacht hat, so, das ist jetzt so ein Impulsspiel.
Sagt Wollitz selber, schwächstes Spiel unter meiner Regie, ja, wo du denkst, nach Jena geht die Knöpfe da mal auf, ne?
Glaubst du denn, dass Duisburg wirklich oben bleibt? Weil du ja dann im Umkehrschluss auch mal sagen musst, das war aber ganz schön erwürgtes 1-0. Und man darf sich auch nicht blenden lassen, dass es trotzdem alles wackelig ist, was in diesem Jahr
richtig
geht. Bis auf die beste Halbzeit gegen Mannheim, die erste, auch wieder so eine Phasengeschichte. Die führen 2-0 zur Pause und denkst, das geben die im Leben nicht mehr ab und sie verlieren es.
Das Lustigste war, ich habe Lieberknecht vorm Spiel gesehen und habe gesagt, was ist eigentlich mit dir los? Du bist so ruhig geworden in Meppen. Die haben dich da von der Bank und von oben, da wurde richtig Feuer und du hast immer nur so ruhig in die Runde geguckt. Der ist gegen Magdeburg abgegangen in den letzten 20 Minuten, dass er sich mit Mike Franz fast nicht geprügelt hat draußen. Die haben sich nachher die Hand gegeben, alles gut. Also wenn du den beobachtet hast, dann weißt du, das war für Duisburg, wenn alles normal weitergeht, der entscheidende Big Point in der Saison. Wenn die noch einen reinbekommen hätten, kurz vor Schluss, glaube ich, hätten die selbst nicht mehr dran geglaubt. Der hat gegen Meppen bei unserem Mikro nachher gesagt, ist mir scheißegal, gegen Magdeburg werden wir es gewinnen. Zuschauer waren da. So ein Spiel, wo du nachher in den letzten 5 Minuten, wo sich alles reinwirft, das war für Duisburg ein Big Point.
Oder bist du der Motivationskünstler?
Nee, er hat nachher im Interview bei uns gesagt, ich hätte ihn ja vorher darauf aufmerksam gemacht, deshalb hat er mal mit ein bisschen mehr Alarm an der Linie gemacht.
Du hast ihn geprägt.
Genau. Dann
bist du aber auch mitverantwortlich für das Engin-Foul.
Ja. Okay. Wir müssen erst einmal genau.
Du, 5 Spiele.
Also erstmal gute Besserung an Dodo, ja, Ernst. Ich glaube, der hat jetzt gestern seine OP gut überstanden. Jetzt wird er seine Reha irgendwo auf Schalke machen, glaube ich.
Ja, liebe Grüße.
Im Ruhrgebiet in seiner Heimat.
weiß noch, wie wir ihn gefeiert haben für ein, oder ich im Kommentar, meiner Meinung nach gutes Spiel, waren nicht alle der Meinung, auf der rechten Außenbahn hier bei Viktoria Köln.
Ja, der ist auch, aber generell. Er hat sich natürlich im Hinspiel gegen Duisburg auch ein böses Foul gegen Stoppelkamp in der letzten Minute geleistet. Das war fast genauso bitter, aber das hat den, aber das Ding hier von Engin, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will dem Jungen nichts, weil da ist keiner eine Sicherung durchgebrannt. Aber 5 Wochen, das ist ja ein Witz. Da musst du meiner Meinung nach, das sage ich jetzt mal ganz populistisch, das sind für mich mindestens 10 Wochen, weil der hat nicht ansatzweise die Chance, irgendwas zu erreichen. Du merkst, der kann den Sprint gar nicht mehr ansetzen. Der tritt einfach dem hinten rein, um irgendwie, das kannst du nicht mehr als taktisches Foul. Das ist ja eigentlich ein Anschlag, dieses Ding. Und Lieberknecht kam dann noch bei mir vorbei, vor dem Interview, sagte, war das rot? Das war knallrot. Er hat es einfach wahrscheinlich nicht gesehen, richtig. Aber also ganz ehrlich, ganz, ganz bittere Aktion.
Ja, das macht keiner mit Absicht, sondern Nein, Aussetzer.
Das haben wir ja gerade gesagt.
Ja, Katastrophe.
Was haben wir noch? Rote Karte für Fridolin Wagner.
Oh, war gar nicht vielleicht, spielprägend.
Vielleicht die bitterste rote Karte für die Preußen in der gesamten Vereinshistorie.
Ja, schon. Also diese rote Karte hat das Spiel, ich habe es nicht gesehen, sondern nur eine Zusammenfassung. Aber das ist natürlich, also völlig unnötiges Foul.
Und, zum einen, genau.
Genau, und wie dann so ein Spiel kippt, ne? Wahnsinn.
Das hat mich ans Pokalspiel Leverkusen gegen Union Berlin erinnert, was wir live übertragen haben bei Sport1 und konkret ich kommentieren durfte. Da ist dieses Foul und das hat von Lenz, der hat es ja auch in dem Moment realisiert, der ist ja so vom Platz gegangen. Ich habe auch immer gut reden, weil du bist dann nicht der Spieler in dem Moment. Du siehst die Kugel und willst das Richtige tun und wo du es falsch gemacht hast, da ist es schon passiert.
Und auf der anderen Seite
ist schlimm dann, für einen Spieler.
Auf der anderen Seite hat die Viktoria die Situation erkannt, hat dann halt mit Wunderlich und Bunyaku, glaube ich, das Tor.
Bunyaku das erste, ja.
Dass ausgerechnet die beiden dann die Tore machen, spricht natürlich dann auch für die Qualität der beiden Spieler.
Ja, und für die Preußen ist es natürlich, ich habe mich ja festgelegt, sie werden absteigen, wenn es einen sportlichen Absteiger gibt. Sie waren natürlich jetzt nah dran, hatten dann den Sieg und Heimspiel gegen Halle hätten sie jetzt gehabt. In Halle ist übrigens alles abgesagt worden, eben die Meldung, da gibt es keine Schule mehr und nichts mehr. Das ist die erste Großstadt, die komplett alles zumacht.
Neuigkeiten aus Rodenkirchen, Matthanusplatz. Die Gesamtschule Rodenkirchen ist auch zu.
Ah, okay.
Seit gestern.
Das ist natürlich auch für die Hundegruppe nicht ganz so einfach.
Genau.
Aber
und meine kleine Nichte darf nicht auf Klassenfahrt fahren.
Ja, auch alles Stimmt. abgesagt. Unis sind auch alle. Aber
Kinder von Modest sind aber noch auf der Grundschule.
Okay, insofern. Gut. Das ist wichtig, die Information. aber das ist natürlich für Preußen in einem Saisonverlauf, wenn du so ranschmeckst und dann so eine Niederlage kriegst, das ist eigentlich der Genickbruch.
Weißt du nicht. Auf der anderen Seite musst du ja auch zugeben, sie sind ja jetzt zumindest stabiler, ja. Als sie es mal waren. Natürlich denkst du dir dann, boah, wenn du jetzt in Köln gewinnst, jetzt hast du es nicht getan. Ich glaube aber mittlerweile so, dass sie vielleicht dann auch wieder die Energie haben, weil wenn wir normal zu Ende spielen, haben wir ja noch 9 Spiele, glaube ich, vielleicht auch nochmal die Kurve zu kriegen und sowas auch wegzustecken. Das hätten wir vor ein paar Wochen, glaube ich, ausgeschlossen. Nee, ich
nicht. Aber du weißt auch, es gibt Phasen in der Saison. Es gab ja schon ganz oft das Phänomen, eine Mannschaft ist völlig abgeschlagen, robbt sich ran, springt dann mal für einen Spieltag über den Strich. Und dann sind die Spieler das erste Mal, dass sie dann so denken, boah, wir sind ja wieder da. Und dann lassen sie 10% nach in der Birne und dann geht's wieder runter. Das heißt ja, selbst wenn jetzt Münster gewonnen hätte in Köln, heißt das ja nicht, dass sie den Abstiegskampf geschafft hätten, selbst mit einem Sieg gegen Halle. Wenn du aber dazu noch so unglückliche Niederlagen wegstecken musst, obwohl du eh schon unter diesem Dauerdruck bist, oder sie springen am letzten Spieltag über den Strich. Das kann natürlich auch funktionieren. Ja, aber das war schon echt eine richtig bittere Niederlage.
Es ist nun mal so im Sport, nicht jede Mannschaft kann marschieren wie das Weiße Ballett. Nicht husten in diesen Tagen.
Und ich habe mich weggedreht.
Das ist nicht wichtig. Du musst in die Armbeuge husten. Vor allem niesen.
Ja.
Was bis zu 10 Meter fliegen die Tröpfchen.
Ich habe hier noch auf... Jetzt muss ich auch schon... auf dem Zettel habe ich noch stehen. Pavel Dotschew. 237 Spiele hat er jetzt. Genauso viele wie Peter Vollmann.
Peter Vollmann hat wahrscheinlich für den Saisonabbruch gesorgt.
Das kann natürlich auch sein. Heißt, Pavel Dotschew ist gemeinsam mit Peter Vollmann jetzt der Rekordtrainer in der dritten Liga, ist eine Leistung.
Ich glaube, was eben wichtiger ist, dass er 3-mal in Folge gewonnen hat. Ich glaube, dass die Zahl wahrscheinlich doch, die nimmst du mit einem netten Grinsen, aber was er aktuell als Referenz mitbekommt, ist für mich, haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, die Referenz, was in diesem Verein passiert ist, 100%ige Rückendeckung, wie es sie durchaus beileibe nicht überall gibt. Ich finde, wie Franz Wunderlich das gemacht hat, das hatte echt Charakter und es funktioniert natürlich, hat personell ganz schön aufrüsten können. Aber 3 Siege in Folge, auch mit dem Quäntchen Glück, aber es floppt.
Das alles unwidersprochen, aber weil du gerade auf Deutschef nochmal kommst, ich mag ihn so als Typ, er ist ein charmanter Plauderer, wenn du ihn so siehst. Bei dieser Zahl bin ich aber natürlich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn du als Trainer, der Rekordtrainer der dritten Liga bist, das ist eine Auszeichnung, wie es auch für Willi Landgraf eine Auszeichnung war, Zweitliga-Rekordspieler zu sein. Es heißt aber auch, dass du den größten Teil deiner Karriere eben in Liga 3 zugebracht hast. Er ist ja selber auch, glaube ich,
zweimal mit
Münster auch, ganz knapp. Ganz genau, mit Rostock ist er da nicht auch hochgegangen?
Ah, das weiß ich sehr.
Naja, aber er hat ja auch immer oben mal mitgespielt und du willst ja natürlich als Trainer den nächsten Schritt oft auch machen und dann in der zweiten Liga arbeiten. Das ist aber natürlich, bei Peter Vollmann war das ja auch so, der ist auch zweimal aufgestiegen, der ist übrigens mit Rostock aufgestiegen. Dann steigst du mit einer Mannschaft auf, hast vielleicht nicht die Möglichkeit, die so zu verstärken, bist der Aufstiegstrainer und bist dann im Herbst derjenige, der weg muss. Ich habe Dortchef-Mannschaften immer gerne spielen gesehen, weil sie spielerische Mannschaften sind. Aber ob der Rekord an sich ihn so zufriedenstellt, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Also ich bin überrascht, dass die Viktoria, nachdem wir im Winter gesagt haben, das war's für die, dass sie jetzt so zurückkommen. Ich glaube, Platz 4 in der Tabelle 2020. Das ist schon...
Wenn ihr den Zettel sehen würdet da draußen, dann brauchst du nicht sagen, ich glaube. Wenn es da drauf steht bei Yannick Barthes, nee, dann ist es so.
Ist aber so klein geschrieben, man kann es selber nicht mehr lesen. Da steht so viel drauf.
Es ist aber was Wahres dran. Man sagt ja bei Dortchef, der hat immer ein ganz gutes erstes halbes Jahr. Der kann eine Mannschaft sehr gut von Anfang an in die Spur bringen, aber dann fällt es relativ schnell ab.
Deswegen das war ja in Rostock, auch bei seiner letzten Station, genau, war ja auch,
glaube,
die Trennung
im Januar. Er hat eine Hinrunde mit Rostock gespielt. Ich glaube, die beste in der Drittliga-Historie für Hansa. Und dann ist es halt...
Wobei die Rückrunde bei Viktoria spricht ja jetzt schon dagegen. Ne? Also genau, hat er echt die Kurve beeindruckend bekommen.
Aber eben auch mit sehr verändertem Personal. Ich glaube, dieser Leverenz ist natürlich, wenn der wieder funktioniert, ich weiß nicht warum, aber bei den letzten zwei Stationen nicht funktioniert hat, aber in Kiel war der ja wirklich eine Größe und der ist schon gut.
Ja, also der ist ein richtiger, ne,
für Kanal. Die dritte Liga.
Und dann den auf links, den von Schalke.
Karls, linker, genau. Außenverteidiger.
Ja, ja. Also sensationell.
Guten Torwart, da ist ihn Mesenhöhler natürlich auch weggebrochen. Also das ist schon eine personelle Veränderung und das merkst du, dass das...
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Joe, muss ich sagen. Weil bei Zwickau sagt man eigentlich immer, die gewinnen dann ihre Heimspiele. Jetzt haben sie letzt gegen Würzburg bis zu 84. geführt, verlieren das dann.
Wir haben das am Sonntag ein bisschen aufgedröselt. Bei Zwickau war das Phänomen, dass die mittlerweile nach Führung auch verlieren. Also schon zum dritten Mal.
Und das ist eigentlich früher nie. Wenn die mal vorne waren, haben die zumindest gepunktet. Genau. Ne?
Stefan Krämer hat ja auch immer gesagt, das ist eine Liga, in der du 1-0 führen musst, dann hast du irgendwie 80% der Spiele gewonnen. Das ist safe. Und das wundert mich schon bei Zwickau, dass das...
Wie ist die aktuelle Zahl? Du hast ja sicher nachgeguckt.
Keine Ahnung.
Jetzt tu doch nicht so. Warst du im Keller gestern wieder?
Stromrechnung ist ganz groß.
Ja. Ich gucke gerade mal drauf, wen wir noch unerwähnt haben. Jena haben wir unerwähnt, aber ich meine, da durfte man langsam... Das ist natürlich eine Riesensauerei. Ich wollte doch am Sonntag, ich den Zug gebucht, alles ins Ernst-Abbe-Sportfeld, nach all den Jahren wieder zurückkehren. Zum Duell gegen Chemnitz und jetzt ist alles...
Steile These habe ich noch. Schiele wird, obwohl er ranschmeckt an die Aufstiegsplätze, nicht in Würzburg Trainer bleiben. Das dauert mir schon viel zu lange. Und ja, ich kann dir auch sagen, warum ich das glaube. Wenn du jemanden wie Felix Magath dazu holst, der natürlich alles gesehen hat als Spieler, als Trainer, der kann doch jetzt auch nach 2 Monaten gucken nicht einschätzen, ob Schiele ein guter Drittligatrainer ist, weil sein Maßstab ist ja erste Liga. Und ob Schiele ein guter Erstligatrainer wäre, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kann nur feststellen, dass der in Würzburg seit 3 Jahren einen echt guten Job macht. Und es ist eigentlich jetzt überhaupt nicht zu verstehen, warum man nicht sagt, wir machen weiter und machen ein bisschen Kohle rein. Dieses lange Zögern spricht für mich ganz klar da rein, dass der ist nicht der Mann von Magath. Ich kann mir vorstellen, wenn Magath Schiele sieht, das passt einfach nicht. Das würde ich jetzt einfach so mal festlegen.
Und bei Trares?
Bei Trares bin ich total irritiert. Da würde es mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann sagt, ich glaube, der hängt am Waldhof, dass der irgendwann sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich gehe irgendwo anders hin.
Das wäre echt bitter.
Das wäre ganz bitter, aber ich meine, das betrifft ja auch Teile der Mannschaft. Das ist nicht zu erklären, warum da keine Bewegung reinkommt und klare Entscheidungen getroffen
also
werden.
Bei Schiele, ja. Du kannst als Kings kannst du natürlich sagen, okay, Konrad, zweite Liga, das sehe ich nicht, obwohl ich glaube nicht, dass die so viel Geld verdienen. Aber du musst doch den Trainer, also was Trares für einen Job macht, das ist ja exorbitant. Den musst du doch als erstes halten, weil Darmstadt zum Beispiel sucht ja auch einen Trainer, ne?
Es gab doch jetzt sogar eine Petition für Bernhard Trares, dass der Vertrag verlängert werden soll. Also.
Verständlicherweise. Ich meine, wenn du die Erfolgsentwicklung seitdem er da ist, siehst, ne, im ersten halben Jahr ist er nicht aufgestiegen, aber da hat er alles erledigt, was zu erledigen war. Und steht jetzt so da mit einer Mannschaft und auch nicht zufällig, wie wir alle immer wieder erleben, echt gute Leistungen. Drama. Und Chile habe ich eigentlich gedacht, mit Ankunft Magath wird das ein Drama da. Was ich so erstaunlich finde, da glaube ich, das erste Spiel hat er dann verloren, habe ich schon gedacht, aber der ist ja richtig erfolgreich. Ja. Das ist natürlich für Magath ein bisschen komisch gerade, dass ihm das jetzt eigentlich nicht in die Karten spielt, weil ich glaube, Felix will da einen hinsetzen von seinen Jungs.
Die, ganz genau.
Aber was macht er dann? Dann wird er wahrscheinlich sagen, trotzdem mache ich's.
Ja, klar.
Schwierige Situation weiterhin. Tobi ist nicht da, aber trotzdem hast du...
Ich hab was vorbereitet.
Ein Quiz mitgebracht.
Ja?
Ist das jetzt, zählt das jetzt in der Wertung auch?
Das müsst ihr entscheiden, oder? Wir machen es nächste Woche.
Also wir quizzen auf jeden Fall. Das ist schon mal safe.
Und wir senden auch auf jeden Fall nächste Woche.
Wir senden auf jeden Fall nächste Woche. Egal, was passiert. Wir erwarten
auch zum alten Zeitpunkt Dienstag alten wieder. Ne? Dann ist ja dieses Mal gemacht, die Entscheidung gestern Abend erst gefallen ist, genau. Dass es ausgesetzt wurde.
Genau. Ne? Eigentlich wollten wir nach Kaiserslautern am Dienstag, aber das machen wir dann nicht.
Nee, da fahren wir nicht hin.
Das macht ja keinen Sinn.
Also, ob wir die Punkte verteilen oder nicht, das kann ja wegen mir nachher Tobi machen. Ihr habt jetzt beide 2 Minuten Zeit.
Oh nee.
Ihr dürft sogar die Tabelle euch nehmen und sowas.
Okay.
Und ich will von euch wissen, welche Mannschaften aus dem aktuellen Drittligafeld in ihrer Vereinshistorie schon mal ein Europapokal-Halbfinale erreicht haben.
Ach meine Güte, wo ist die Tabelle?
Die Bayern können übrigens mitzählen, die waren schon mal in einem Europapokal-Halbfinale. Den Tipp gebe ich euch. Zwei Minuten Zeit.
Willst du auch die Tabelle sehen? Hast du, ne?
Ihr könnt es da noch aufschreiben.
Europapokal-Halbfinale.
Also, ob Landesmeisterpokal, Pokalsiegerwettbewerb,
UEFA. Das wäre so eine Wagner-Frage.
Ja. Soll ich sie direkt schon zurückziehen?
Nee.
Boah, historisch bin ich ja nicht so gut.
Groß Asbach.
Locker mal.
Ratte kennst dich eben im ehemaligen DDR-Fußball, du kennst dich eben viel besser aus als ich.
Ja, aber zum Beispiel, habt ihr auch oft so Dinger, wer ist der Größte und Kleinste, da bin ich vielleicht nicht so gut. Ich finde die Frage schon, wenn ich nachher euch auch die Antwort sage, ich finde das schon interessant.
Machen wir abwechselnd dann, ja? Also du sagst einen, ich sag einen.
Ist mir egal.
Das ist gut.
Dann fangen wir an.
Echt? Okay.
Willst du?
Mir ist egal.
Okay, wer fängt an? Nee, dann machen wir wieder Würfel-App oder?
Machen Schnick, Schnack, Schnuck.
Macht ihr mal Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt, genau.
Bist du bei mir, Markus?
Mhm.
Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, beide Schere. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Schere schneidet nicht Stein.
Okay, also wer beginnt?
Markus.
Markus beginnt.
Magdeburg.
Richtig.
Der KFC Oerdingen.
Richtig.
Ich war die bis im Halbfinale.
Ja, die haben damals ja Dynamo Dresden 7-3 und haben dann im Halbfinale gegen Atletico Madrid verloren 1986.
Das war ja Viertelfinale, ich dussel. Das 7-3. Genau. Wunder von der
Gruppe. Magdeburg war 74 halt Europapokalsieger, der Pokalsieger.
Jetzt mal mit einem erzählt darüber, sagt er, ja, da war ich im Stadion. Mhm. Muss auch noch finden, die Leute. Das heißt ja, dass ich jetzt wieder dran bin. Mhm. Mhm. Kaiserslautern.
Zweimal im UEFA-Pokal-Halbfinale.
Oh, zweimal sogar.
Hm? Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Jetzt wird es aber schon... Wie viel haben wir denn noch? Einige oder...
Okay, also wenn wir die Bayern jetzt mal...
Die nehmen wir raus.
Dann haben wir noch 4.
Noch 4? Oh Gott, okay. Dann mache ich jetzt Ausschlussverfahren. Dann sage ich... Karl Zeiss Jena.
Richtig. 1981 mit Hans Meyer im Europapokal der Pokalsieger. Finale gegen Tiflis verloren in Düsseldorf. Wir haben noch 3.
Chemnitzer FC.
Falsch.
Scheiße.
Ja, du musst aber noch... Muss er noch machen, ja.
Ja, 68 München.
Stark.
Scheiße, die wollte ich erst nehmen.
Ja, weil die waren im Europapokalfinale 1966 gegen West Ham United verloren. Europapokal der Pokalsieger. So, also du kriegst... Du kriegst schon ein...
Halle noch, oder wer?
Nee, pass auf, ich mache jetzt folgenden Vorschlag, du bist hier raus. Es sind noch 2, wenn du beide noch wirst, bekommst du eigentlich für mich einen zweiten Punkt, das ist Wahnsinn.
Ich bleib bei einem, ich kann mich ja jetzt nur blamieren.
Ja, aber wenn du jetzt wirst, dann würde ich zumindest als Fragesteller keinen kriegen, weil ich finde die Frage echt super und es ist ja noch ein bisschen Historie. Also 2 müsstest du noch hinkriegen.
Ja, Map nicht, Ingolstadt nicht. Kickers,
Namen, Verdacht.
So ja nicht.
Ich mach mal einen Kreis dran.
Dann kann, wenn du geguckt hast, darfst du erst noch sagen, also, was du hast.
Es wird ja wahrscheinlich dann Rostock sein.
Nein, falsch.
Soll ich was raten?
Ja.
Weil sie mal Vizemeister war, einfach Braunschweig.
Nein, die haben es nur ins Viertelfinale geschafft. Sie sind ganz dramatisch gegen Juve ausgeschieden. Ich sage euch die beiden. Der MSV Duisburg im UEFA Cup 1979, damals gegen Gladbach ausgeschieden.
Mit Funkel?
Nee, 79. Das war damals hier noch die Ronny Worm.
Aber mit Funkel sind sie auch nochmal international.
Ja, wir haben in der ersten Runde aber gegen den KRC Genk verloren. Im Europapokal der Pokalsieger. War der letzte deutsche Vertreter im Übrigen. Im Europapokal der Pokalsiegerwettbewerb.
Torschützen?
1-1 und 0-5.
Ja, Torschützen? Boah, du weißt auch gar nichts.
Und die letzte Mannschaft, die uns noch fehlt, ist Sachsenring-Zwickau. Auch mal im Halbfinale gewesen.
Boah. Ja, aber die heißen ja heute nicht mehr Sachsenring.
Also in welchen staubigen Archiven
war es? Aber guck, das ist doch wohl eine geile Frage, dass 8 Mannschaften von 20 mal im Europapokal-Halbfinale waren.
Das ist ja das Schlimme, dass der das nicht sich irgendwo rausgraben, sondern dass der das weiß. Ich glaube, erzählt er seinen Töchtern zum Frühstück.
Also ich würde sagen, wir müssen bei Tobi Schäfer anrufen. Markus bekommt dafür leider keinen Punkt. Ich bin dafür, dass Yannick einen Punkt bekommt und ich bin dafür, dass ich einen halben Punkt bekomme, weil du nicht alle
musstest. Mir würde auch ein halber reichen, weil der halbe reicht wahrscheinlich am Ende. Entscheidet dann über Abstieg.
Haben wir denn dann auch einen früheren Saisonabbruch? Nee, wir halten durch, ne?
Ja gut, aber wenn wir jetzt abbrechen, ich weiß, ob wir dann bis Mai jede Woche darüber reden.
Oh. Also sobald das erste Plakat hier gezeigt wird, brechen wir hier erstmal ab. Ja. Aber ansonsten Corona, schauen wir mal, ne?
Ja. Wenn wir das Plakat. Ja, nicht, dass wir müssen. Ne?
Ich meine,
uns könnte es ja auch erwischen.
Ich lese es mal ganz kurz vor hier. Markus Höhner ist ein Timo Werner. Das haben am Montag die VfB-Fans hatten das.
Oh Gott, ey. Ja, schön. Das war... Ja, wir haben ja nichts zu tun am Wochenende, ne? Also wir sind ja nicht in den Stadien.
Wir treffen uns aber zum Fußball gucken. Du bist leider nicht da.
Du bist Sport 1.
Ja? Schalke Dortmund als Zusammenfassung. Und wird auch komisch. Also, aber naja,
war gewöhnt. Wir sind auf dem Minigolfplatz und
und in Gottes grüne Wiese, bin ich ja richtig informiert.
Genau.
Dass ihr Samstagnachmittag hier den FC guckt oder
unter
die Konferenz. Andere. Ich weiß nicht, wie die es machen hier.
Na, wobei, die werden wahrscheinlich den FC alleine zeigen. Es wäre ganz gut, wenn man einen Laden hätte, wo man auf einem Monitor den FC und auf dem anderen zumindest die...
Und genau das hast du hier.
Ja, hat man. Super. Perfekt. Gut, dann machen wir das hier.
Janik kennt sich hier aus.
Und dann gehen wir weiter über das scheue Reh.
Ja, ist gemein. Da bin ich gerne dabei.
Das scheue Reh zieht sich nicht. Der goldene Schuss in die Friesenstraße. Lass uns richtig krachen am Samstag.
Wo nur? Tobi Schäfer ein.
Ja, genau.
Der hoffentlich dann nächste Woche wieder dabei ist. Sehr schön. Dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche und steckt euch nicht an.
Gesundheit.